Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei mir zu Gast ist Sascha van Beek und Sascha van Beek wird sich heute meinen Fragen stellen und dafür danke ich ihm erstmal recht herzlich, dass er heute den Weg zu mir nach Rheinberg gefunden hat und ich denke einfach mal, wir werden vielleicht eine knappe Stunde miteinander verbringen können. Herr van Beek, wir haben uns ja zusammengefunden heute einfach mal, dass Sie sich mal vorstellen hier den Bürgerinnen und Bürgern, denn Sie haben natürlich auch Ambitionen in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzuziehen. Herr van Beek, was ist denn Ihre Motivation dazu? Was motiviert Sie dazu, als normaler Bürger, sage ich mal, Sie sind ja nun kein direkter Vollblutpolitiker im Moment, was motiviert Sie, da einzusteigen?
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. War ja nicht so weit aus Fehn hier nach Rheinberg. Ich habe, glaube ich, 12 Minuten gebraucht. Ja, tatsächlich, wo ist die Motivation? Ich bin kein Vollblutpolitiker, sondern mache das so ein bisschen als Kommunalpolitiker im Ehrenamt. Aber mir macht die Sache einfach Spaß. Und ich glaube, ob man jetzt in der Kommunalpolitik ist oder so wie ich im Ehrenamt unterwegs, jetzt im Roten Kreuz oder in anderen Dingen, wenn man einfach brennt für seine Umgebung, wenn man was bewegen will. So habe ich mir zumindest gesagt, wenn ich demnächst den Luxus habe, das auch den ganzen Tag machen zu dürfen, dann wäre das natürlich noch besser. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Motivation, einfach so Dinge zu gestalten, zu verändern, sein Umfeld ja positiv nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da haben wir ja noch einiges ja, zu bewerkstelligen im ländlichen Raum. Ja, wenn ich da mehr Zeit für opfern kann. Und da liegt so ein bisschen die Motivation. Und ich möchte das demnächst mehr machen, als ich jetzt kann, da ich ja noch ein bisschen nebenbei arbeiten muss auch.
Herr van Beek, es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass Sie bei der CDU ansässig sind und dass Sie zum Rat in Alpen gehören. Herr van Beek, wie lange sind Sie jetzt schon im Rat der Stadt Alpen oder der Gemeinde Alpen?
Ich bin 2015 eingezogen. War erst, wie man halt so in die Kommunalpolitik reinkommt. Ne? Da kommt dann irgendjemand im Ort vorbei. Bei mir war das Charlie Schweden, wo man sich ja dann, wenn man vernünftig ist in einem Ort oder in einer Partei, ja frühzeitig darüber Gedanken macht, wer könnte denn mal so Nachfolger sein? Wen haben wir hier am Potenzial? Und da kam dann mal irgendwann abends vorbei. Ich meine, wer Charlie kennt, weiß auch, der kommt dann und hat dann klare Vorstellung und kommt damit dann auch direkt um die Ecke und hat gesagt, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, bei mir persönlicher Vertreter zu werden. Also quasi dann der Stellvertreter für den Fall der Fälle, der dann ja leider 2015 auch eingetreten ist, wo Charlie verstorben ist. Und dann bin ich als persönlicher Vertreter für Charlie in den Rat nachgerutscht, in die Legislatur und dann bei der letzten Kommunalwahl direkt gewählt worden in dem Wahlkreis. Und seitdem unterwegs. In der Zwischenzeit bin ich dann noch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes geworden. Und ja, jetzt halt eben Ratsmitglied, Vorsitzender des Bauplanungs-Umweltausschusses in Alpen und mir macht die Sache Spaß, ja.
Nach wie vor bei mir zu Gast ist Sascha van Beek und Sascha van Beek wird sich bewerben um einen Landtagssitz bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai diesen Jahres. Herr van Beek, Sie sprachen von Charlie Schweden und Charlie Schweden ist natürlich nicht jedem bekannt hier im Kreis Wesel, aber vielleicht einige Informationen dazu. Charlie Schweden ist eigentlich ein Begriff hier in vor allen Dingen in Fehn. Wer den Fehner Karneval kennt, der kennt Charlie Schweden. Und der weiß, was er für den Fehner Karneval getan hat. Den Fußballverein Borussia Fehn ist natürlich auch ein Highlight gewesen im Leben von Charlie Schweden.
Als Ortsvorsteher in Fehn wird er sicherlich niemals von den Fehner Bürgern vergessen werden. Er hat entscheidend dazu beigetragen, die Gemeinschaft dort zu prägen und zu pflegen.
Und natürlich als Lehrer bzw. als Grundschullehrer in Büderich. Daher ist er sicherlich hier am Niederrhein sehr bekannt. Darum auch gerade der Hinweis auf Charlie Schweden.
Herr van Beek.
Im Moment sehe ich so in der Zeitung so ein klein bisschen Gemurre bei der CDU in Alpen. Es geht nicht so voran, wie man sich so einiges vorstellt. Ich nenne mal einfach so Stichworte Amalienplatz. Ich nenne die Stichworte die alte Feuerwehr, das alte Feuerwehrgelände, wo Baugelände entstehen soll wahrscheinlich. Und auch auf der Ecke die Gaststätte, die weggerissen worden sind. Auch da tut sich ja einiges im Ortskern. Und da gibt es so ein bisschen Unmut. Wie sehen Sie das im Moment?
Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen und das ist ja immer so, ich sag mal, bei Projekten, die angestoßen werden, wenn dieses Thema das erste Mal so auf die Tapete kommt, dann ist natürlich ein großer Hype, dann wird es berichtet und ganz viel Erwartung gestellt. Ne? Und dann ist aber ja erstmal die Entscheidung in der Politik getroffen, wir wollen die Innenstadt weiterentwickeln, wie zum Beispiel Willy Brandt-Platz, um da eben Wohnen, ein Vollsortiment da oder eben vorne bei Nepix, abgerissene Gebäude, da soll ein Drogeriemarkt hin. Das sind ja erstmal so die Botschaften, die dann kommen. Und dann ist ja normal, hat jeder erwartet, ja, bisschen Bauzeit, dann steht er da in einem halben Jahr. Und da kommt dann irgendwie so die komplizierte Planungsgeschichte, die man ja überall hat, dann dazwischen. Und das sind im Moment so die Dinge, die da, glaube ich, noch im Raume stehen, eben, dass Bebauungspläne angepasst werden müssen, dass es natürlich auch Auflagen gibt. Wir wollen natürlich auch dann in den Prozess mit eingreifen, damit das auch letztendlich zu Alpen passt. Und das sind alles so Dinge, wo die Verwaltung extrem gut arbeitet und auch immer quasi die Dinge, die sie da liefern kann, auch liefert. Und ich glaube auch, die Investoren an beiden Stellen sind da hochmotiviert, das schnell hinzukriegen. Aber wir haben nun mal die Planungsprozesse, wie wir die in Deutschland haben, und dann dauern diese ganzen Dinge. Und da kann ich das verstehen. Da sind jetzt erstmal Fakten geschaffen, indem die Gebäude abgerissen worden sind. Das sieht nicht schön aus. Jeder erwartet natürlich, weil wir den auch dringend brauchen, den Drogeriemarkt und sicherlich dann auch die Gebäude und wieder eine, ich sag mal, intakte Innenstadt. Aber ich denke, da sind jetzt so in der letzten Zeit im Rat entscheidende Dinge auch entschieden worden, die jetzt so die nächsten Planungsschritte mit sich bringen. Auch die Amalien oder den Amalienplatz um die Kirche. Da hat man sich ja auch mit der evangelischen Kirchengemeinde jetzt verständigt, damit das auch in deren Sinne da alles gestaltet werden kann. Und ich denke, da wird über kurz oder lang, ich glaube, da werden jetzt sehr schnell Fakten geschaffen und dann ist Alpen auch wieder schön. Oder noch schöner, wie es jetzt ist.
Herr van Beek, bevor wir jetzt zu den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen kommen, vielleicht noch mal eine kurze Frage. Wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen, dass ich mich auch ein bisschen erkundigt habe bei den Mitgliedern der CDU, vor allen Dingen auch in Alpen. Und da kam bei manchen so ein bisschen der Unmut auf, dass sie im vergangenen Jahr im Vorwahlkampf des Bundestags den Herrn Laschet gewählt haben, obwohl sich eine Vielzahl der Mitglieder der CDU und Alpen sich sicherlich für den Herrn Merz entschieden hätten. Ist dieser Unmut noch da oder hat sich das alles so ein bisschen gelegt? Wie sehen Sie das?
Dass ich den gewählt habe als Delegierter. Ja, oder bin dann ganz offen mit umgegangen und habe auch meine Argumente dargelegt. Ne? Und ist ja dann immer so, war natürlich ein bisschen der Pandemie geschuldet. Wir hatten nicht so die Veranstaltung, aber ich habe die Mitgliederversammlung online eben im Vorfeld der Delegiertenversammlung dann auch meine Beweggründe dann da kundzutun und habe meine Gründe dargelegt, warum ich Armin Laschet befürworte. Erstens, weil er unser Landesvorsitzender zu dem Zeitpunkt war und ich auch nach wie vor der Überzeugung bin, der hat hier super Arbeit geleistet in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, in der Konstellation, und man sieht ja, ohne auf die anderen zu gucken, aber man kann ja durchaus sagen, der Start der Ampel war ein bisschen holprig. Und ich bin fest davon überzeugt, mit einem Armin Laschet wäre der Staat nicht so holprig gewesen, weil der weiß, wie man solche unterschiedlichsten Konstellationen, siehe Nordrhein-Westfalen, und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ist da mit einer Stimme Mehrheit und der FDP auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, da Lösungen zu finden. Und ich glaube, dieses Talent, und es war ja schon vor der Wahl abzusehen, dass er nicht auf eine große Koalition oder auf irgendwie ein Zweierbündnis, sondern irgendwie eine komplizierte Konstellation geht. Und ich glaube, dafür wäre er der geeignetere Kanzler gewesen. Jetzt muss man sagen, der Wahlkampf war eine Katastrophe, die, glaube ich, aber ja, schicksalhaft waren. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich treffe die Entscheidung aufgrund von Kompetenzen, aufgrund von Fakten, die ich kenne, und die kannte ich bei Friedrich Merz nicht. Der zeigt jetzt seine Kompetenzen als Oppositionsführer. Aber vom damaligen Zeitpunkt muss ich sagen, und da stehe ich auch heute noch zu, die Kompetenz, die ich bei Armin Laschet sehe und die er ja auch gezeigt hat in Nordrhein-Westfalen in der Regierungsstärke, die hätte jetzt uns auch, glaube ich, in Deutschland gut getan.
Herr van Beek, bisher hatten wir ja über Ihren Werdegang ein klein wenig gesprochen, über die Dinge, die sich hier intern bei uns hier in dem Bereich, in dem Sie heute tätig sind, abspielen. Aber kommen wir doch nun mal zu der übergeordneten Stelle. Kommen wir nun mal zu dem Punkt, der uns hier als Bürgerinnen und Bürger nicht lokal, sondern eigentlich begrenzt im Bereich des Salzabbaus sehr stark interessiert. Und wo wir bis heute noch keine Einigung haben. Und wenn Sie sagen, Sie diskutieren sehr gerne, Sie diskutieren sehr viel, auch mit anderen Leuten, so ist es vielleicht auch ganz, wäre es ganz vernünftig, wenn man demnächst auch hier mit der Bevölkerung da d'accord geht und sich gegen die Dinge wehrt, die eben einem hier von der deutschen Solwerwerke, ehemaligen deutschen Solwerwerke oder der Bad Bank, wie man so schön gesagt hat, die Cavity, hier den Leuten über den Kopf gestülpt wird. Es gibt viele, viele, viele Beispiele und man hat einfach keine Chance, und das ist eben das große Problem, hier gegen den Bergbau vorzugehen. Sie haben sich schon ganz intensiv damit beschäftigt, haben sich auch da eingesetzt. Wie weit sind Sie bis jetzt gekommen damit?
So lange mache ich ja noch nicht Kommunalpolitik und sicherlich ist auch das Thema Salzbergbau auch als eins, was in den letzten, ich sag mal so 2 Jahren intensiv so auf mich auch so zugekommen ist, wo ich auch für mich die Entscheidung getroffen habe, da muss ich ein bisschen intensiver einsteigen, um auch erstmal zu verstehen, worum geht's denn da. Ne? Da hatten wir ja Austausch oder verschiedensten Austausch auch mit der Bürgerinitiative. Aber Sascha Buchholz, also mein Fraktionsvorsitzender in Alpen und ich, wir haben uns einfach mal auf den Weg gemacht und wollten mal auf den verschiedensten Ebenen mit den verschiedensten Leuten sprechen, um auch zu verstehen, wo werden welche Dinge geregelt und was ist da in der Vergangenheit gelaufen und wo kann man daraus vielleicht in Zukunft andere Dinge fassen. Und dann angefangen vom Bundeswirtschaftsministerium über Landesministerium, Schiedsstelle, mit den beiden Unternehmen und eben der Bürgerinitiative haben wir gesprochen. Und am Ende, wenn man dann so losrennt, und das haben ja auch schon zig Politikergenerationen vor uns gemacht, da ist man ja erstmal motiviert und irgendwo gibt es doch den Hebel und jetzt müssen wir doch mal den Weg finden. Und dann sitzt man da am Ende und ist dann doch frustriert, weil man sagt, jetzt sitzen wir da, jetzt haben uns alle ganz viel erklärt, aber so wirklich den Ansatz haben wir nicht für uns. Also es gibt Themen, da muss man sagen, das sind dicke Bretter, vielleicht muss man da nicht mit anfangen, die zu bohren.
Vor der letzten Musik sagten Sie mir, dass man nicht alle dicken Bretter bohren müsste. Könnten Sie mir vielleicht ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel Thema Verjährungsfrist. Ganz offenes und nettes, informatives Gespräch. Jetzt auch nicht mit der politischen Ebene, sondern mit der Referatsleiterebene im Ministerium, der gesagt hat, das muss zwischen Justizministerium und Wirtschaftsministerium abgestimmt werden. Das sind Riesenprozesse. Jetzt haben wir ja in dem einen Ministerium Grüne, in dem anderen FDP. Vielleicht ist das jetzt eine neue Konstellation, wo man sagen kann, diese ganze Thematik der Verjährung, die ist einfach bei der Schuldrechtsreform vergessen worden, haben die auch offen zugegeben und das ist sicherlich ein dickes Brett zu bohren. Kann man angehen, muss man angehen, muss man immer wieder den Druck erhöhen. Jetzt ist der Druck natürlich bei anderen Parteien, eben bei den Grünen und bei der FDP, die beiden Ministerien innehaben und ich glaube, da muss man weiter dran arbeiten. Aber hier vor Ort, wo ich denke, wo der Ansatz ist und wo wir den Druck auch weiterhin aufrechterhalten müssen, weil die, die sich vor einer unabhängigen Erfassungsstelle oder sich dagegen aussprechen oder auch zum Beitritt der Schlichtungsstelle, haben keine triftigen Argumente für mich gehabt. Und so sieht das, glaube ich, auch Herr Buchholz, warum die da nicht beitreten sollten oder warum wir das nicht haben. Die Argumente sind immer, ja, der Bedarf ist nicht so hoch und wir kriegen das ja geregelt, aber anscheinend ja nicht. Weil es gibt ja Leute, die zum einen da nicht zu ihrem Recht kommen. Da sehe ich einfach eine große Ungerechtigkeit, ein großes Ungleichgewicht, wo sicherlich eine unabhängige Erfassungsstelle zum einen erstmal helfen kann, um da auch eine größere Transparenz reinzubringen. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich die Unternehmen da sträuben, weil in den Gesprächen, sowohl bei der Cavity als auch bei K&S, die haben uns signalisiert, wir sind transparent, wir wollen informieren. Ja, dann braucht man ja auch keine Angst vor einer Erfassungsstelle zu haben. Und ich glaube, wenn man da eine unabhängige Person hat, die einen Schaden aufnimmt, die vielleicht auch mit den entsprechenden Kartenwerken kommt, die das beurteilen kann, die mit den Menschen spricht und da schon mal, ich sag mal, einen ganz anderen Zutritt hat. Also ist ja halt auch mal so ein bisschen komisch, wenn man auch erstmal auf den zutreten muss, der ja quasi den Schaden bei mir gemacht hat. Man weiß ja, also da hat man ja erstmal eine gewisse Hemmschwelle und ich glaube, die wäre damit genommen. Da hat man eine unabhängige Stelle, die ja auch mal dann andere Statistiken auch über die entsprechenden Verantwortlichkeiten, das ist ja auch noch das Land NRW ein bisschen mit drin hier in Teilen, wo man einfach sagen kann, da gibt es dann übergreifend eine Statistik, eine Jahresauswertung, eine Transparenz, wo man sehen kann, das passiert da überhaupt. Und dann als zweites eben auch die Schlichtungsstelle, weil das beste Beispiel zeigt sich jetzt ja mit der Kirchengemeinde. Da ist mal jemand, der Paroli bieten kann. Und ich denke, sicherlich nicht aufgrund der Schadenshöhe, die jetzt ja wahrscheinlich im Raum steht, aber wäre das jetzt mal, ich sag mal, in den Otto-Normalfällen, wo es um andere Schadenshöhe, also um niedrigere Schadenshöhe, wären das doch Präzedenzfälle für so eine Schlichtungsstelle, wo man sagen kann, das sind doch Dinge, wo Leute zu ihrem Recht kommen würden, die sich dann ja vielleicht erstmal keinen Gutachter leisten können, die nicht die Möglichkeiten haben, dann einen Juristen oder auch eine renommierte Kanzlei dann da direkt auf den Weg zu schicken, sondern da übernimmt die Schlichtungsstelle und da gibt es dann einen Schlichtungsspruch oder da gibt es dann Einigung oder zumindest ist erstmal eine Richtung, wo ich glaube, da kann man ganz viel mit abfangen und ganz viel den Leuten mithelfen. So sind die auf sich allein gestellt und das finde ich, ist ungerecht und deswegen werde ich mich weiterhin dafür einsetzen. Sicherlich auch ein dickeres Brett, was dazu bohren ist, aber nicht ganz so dick wie die anderen Bretter, dass wir eben Erfassungs- und Schlichtungsstelle kriegen, nach Möglichkeit ansässig im Kreis Wesel, damit auch die Wege nicht so weit sind und hier vor Ort die Dinge geklärt werden können.
Ja, die Problematik ist ja nun da einfach, dass der Beitritt zur Schlichtungsstelle ja eine freiwillige Geschichte ist und sich da eben halt die Cavity ganz, ganz massiv gegen sträubt. Die Cavity sagt, wir treten nicht bei. K&S sagt, ja, wenn die Cavity beitritt, treten wir bei. Auf der anderen Seite, Sie haben jetzt mit Cavity gesprochen. Wäre es nicht auch mal eine Sache, auch von Ihnen, sich mal mit der Deutschen Säuberwerke auseinanderzusetzen? Denn letztlich ist Cavity nichts anderes wie eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Säuberwerke. Und da zitiere ich jetzt einfach mal Ihren Kontrahenten zum Landtag, der ganz klar gesagt hat, die eigentliche Verantwortung liegt bei der Deutschen Säuberwerke. Die hat diese weiter delegiert an die Cavity. Cavity hat nie ein Gramm Salz abgebaut, hat nie Salz gefördert. Nur die gesamte Schadens
Geschichte ist ausgelagert worden von der Deutschen Solberwerke, wahrscheinlich, um eventuell ihren guten Namen als Arbeitgeber und so weiter nicht in Verruf zu bringen, so sage ich mal. Und ich denke einfach mal, dass man da auch mit der Deutschen Solberwerke mal reden sollte. Wir haben hier ein wunderschönes Werk hier in Ossenberg. Die sind sicherlich sehr gut hier vernetzt mit der Bevölkerung. Die melden sich, wenn irgendwelche Probleme da sind. Warum geschieht das nicht mit dem Salzbergbau? Diese Frage müsste man auch mal von der Politik stellen.
Ja, ist nochmal ein guter Hinweis. Nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich glaube, da ist ja auch der entscheidende Unterschied. K&S hat ja noch ein Interesse. Weil da ist ja auch noch eine Zukunft im Salzbergbau, bei der Cavity nicht. Die sind da quasi der Abwickler für die Solvay, aber die Solvay hat ja für sich auch noch ein Interesse, dass das hier in einem Einvernehmen funktioniert, weil die natürlich in ihren anderen Sparten, froh, dass wir die Solvay da haben, die ja jetzt ja auch als innovatives Unternehmen ja auch ganz viele Dinge machen, wo man sagt, das ist gut, die hier zu haben. Aber ich glaube, in der Idee, das einfach zusammenzudenken und zu sagen, ja, ihr macht hier ganz viele gute Dinge in euren anderen Sparten, aber das Thema Salz ist auch euer Thema. Ne? Und ich meine, wenn man zu Cavity geht, dann läuft man über das Solvay-Gelände. Und ich glaube, alle, die mit der Cavity zu tun haben oder da tätig sind, haben eine Solvay-Wiese. Von daher, das ist einfach, wie schon gesagt, ausgegliedert, aber verhält ja nicht, dass natürlich die Ursache bei der Solvay liegt. Und ich glaube, da muss man die tatsächlich nochmal packen.
Wenn Sie denn eventuell in den Landtag gewählt werden, würden Sie dann auch in den Unterausschuss Bergbau gehen? Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht?
Ich weiß nicht, wie viel Einfluss man darauf hat, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man da als Newcomer reinkommt, welche Ausschüsse man letztendlich besetzen darf. Tatsächlich, das ist ein Thema, weil Bergbauaktiver findet nur noch hier bei uns am Niederrhein statt. Und ich denke, da wäre die CDU auch gut beraten, wenn sie da jemanden hat aus der Region, den auch reinzusetzen. Ja, also von daher, wenn ich Wünsche äußern darf, dann würde ich mir die natürlich wünschen. Wobei ich natürlich auch jetzt nicht verhehlen möchte, dass meine eigentlichen Schwerpunkte aus der Berufsgruppe in der Natur sind natürlich die Gesundheitsversorgung und Krankenhausplanung, solche Dinge, ne? Katastrophenschutz, das sind natürlich die Dinge, wo ich mich inhaltlich mehr zu Hause fühle als im Salzbergbau. Aber ich denke, um hier die Region stark zu vertreten, auf jeden Fall.
Sie haben ja gerade angesprochen, dass das Gesundheitssystem, Krankenhäuser und so weiter, wo Sie sich besonders einsetzen wollen, weil es eben halt auch Ihrem Naturell entspricht und eventuell auch Ihrer Vorbildung entspricht. Was sagen Sie denn dazu, wenn man heute unter der Hees in Xanten auf das Krankenhaus in Xanten zu unterirdische Kanäle baut, um dort die unterirdische Tektonik zu erkunden, auf der anderen Seite aber auch den Salzabbau dort in naher Zukunft zu forcieren, beziehungsweise um dort weiterhin Salz abzubauen. Das kann noch einige Jahrzehnte gehen, also 20, 30 Jahre wird man wahrscheinlich damit leben müssen, dass es unterirdisch zu Sprengungen kommt, Tag und Nacht. Dass beispielsweise auch, und so könnte ich es mir vorstellen, die empfindlichen Instrumente innerhalb eines Krankenhauses sicherlich in den Intensivstationen gestört werden, dass das sicherlich nicht sehr förderlich ist bei Operationen, die nun mal nicht immer planbar sind und man eben dementsprechend auch während einer Sprengung mal operieren muss, wo eben, ich sage es, wie es heute bei uns hier ist, die ganze Bude wackelt. Das sind Dinge, die man eigentlich nicht tolerieren kann. Wir haben in der Hees ein Krankenhaus, das von vielen Leuten deshalb sehr gut angenommen wird, weil man dort ruhig, anders wie in den städtischen Krankenhäusern, frei vom Verkehrslärm, in einer wunderschönen Gegend, langsam und vernünftig sich wieder regenerieren bzw. genesen kann. Wie sehen Sie das für die nahe Zukunft? Eigentlich ist es nicht tolerabel. Oder wie sehen Sie das?
Definitiv. Also wenn da schon über die Sondierung oder auch dann nachher eine tatsächliche Abgrabung dann stattfindet im Umfeld des Krankenhauses, dann muss halt eine Auflage sein, dass zu den Zeiten, wo da Operationen stattfinden, keine Sprengungen durchgeführt werden dürfen.
Ich denke an dieser Stelle, da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sich da ein Industrieunternehmen nicht drauf einlässt und dass eventuell dann Folgendes passiert, dass man hier tatsächlich eine Steilvorlage macht für die Politik, denn man hört ja immer wieder, dass Krankenhäuser geschlossen werden, dass Krankenhäuser abgebaut werden müssen und dass hier eines Tages dann aus reiner Gewinnsucht von irgendwelchen Aktionären es einfach plausibel ist, dieses Krankenhaus einfach dicht zu machen. Und da wäre ich schon der Meinung, dass sich hier die Politik und vor allen Dingen hier die einheimische Politik da ganz massiv gegen wehrt und sich einsetzt, dass das alles dort in diesem Moment nicht passiert. Wie schnell sowas geht, sieht man beim Braunkohlebergbau. Da werden einfach Dörfer wegrasiert, weil sie eben halt nicht den Unternehmen, ich sag mal, nicht passen. Das neue Planfeststellungsverfahren läuft und sollte das genehmigt werden, dann stehen hier dem Industrieunternehmen K&S, alle Türen und Tore offen. Sie können so oft sprengen, wie Sie wollen. Sie können so viel sprengen, wie Sie wollen. Sie können unter der Hays so viel Salz abbauen, wie Sie es gerne möchten. Da gibt es wahrscheinlich keine Beschränkungen. Und wenn einmal dieses Planfeststellungsverfahren durch ist, dann werden die Leute sicherlich darüber nachdenken müssen, was eines Tages mit ihrem schönen Krankenhaus in der Hays passiert. Hoffen wir nicht, dass es dazu kommt. Festzuhalten ist also hier ganz klar, sollte das Planfeststellungsverfahren durchgehen, sollte die Betriebserlaubnis für die Erweiterung des Bergbaus gegeben werden, unter der Hays weiterhin Salz abzubauen, dann ist es nicht mehr möglich, dieses in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das heißt, wenn keine Einwände beim Planfeststellungsverfahren, das so in einigen ein oder zwei Monaten hier offengelegt wird, keine Einwände kommen zu dieser Thematik, dann wird man die nächsten 30 bis 40 Jahre damit leben müssen und kann dann auch nicht rechtlich gegen dieses Planfeststellungsverfahren oder gegen die Betriebserlaubnis vorgehen. Nochmals, der Firma K&S ist es erlaubt, alle Dinge zu tun, um das Salz unter der Hays abzubauen, ohne Rücksicht, ich sage es ganz einfach, auf Verluste. Man wird sich immer zurückziehen hinter DIN-Normen, die eingehalten werden, aber ob diese DIN-Normen sich auch danach richten, was unsere Kranken und was die kranken Menschen im Krankenhaus sich wünschen, das mag mal dahingestellt sein. Man kann hier nur appellieren, auch an die Politik, beim Planfeststellungsverfahren, bei der Offenlegung hier ganz massiv gegen diese Abgrabung und innerhalb und oder unterhalb der Hays vorzugehen. An dieser Stelle, Herr van Beek, möchte ich Sie noch mal ganz recht herzlich bitten, auch in Ihrem Wahlkampf nochmal auf diese gesamte Problematik, die ich hier gerade angesprochen habe, hinzuweisen. Denn es sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gefragt, es sind auch Unternehmen gefragt, es ist das Krankenhaus in der Hays gefragt, weil also der Dombauverein gefragt und man vermutet jetzt auch schon Schäden in der katholischen Kirche in Birten. Darüber hinaus wird ja nun auch regelmäßig Vibrationsmessungen durchgeführt im Xantener Dom, um eben auch die Auswirkungen des Lkw-Verkehrs auf der B57 zu erfassen, die sich sicherlich auch negativ auf die Bausubstanz des Domes auswirken. Und was muss erst dann geschehen, wenn diese Erschütterungen durch die Sprengungen, die hier unter Tage vollführt werden, sich dann auf die Gebäudestruktur des Xantener Domes, des Wahrzeichens hier am Niederrhein, negativ auswirken? Das alles sind Sachen, die muss man von der Politik zur Kenntnis nehmen und denke, das ist auch eine Aufgabe für jemanden, der eben in der Landespolitik hier uns als Bürgerinnen und Bürger hier am Niederrhein vertreten will. Oder wie sehen Sie das?
Bin da über die ganze Bergtechnik und so da schon gehört habe, bin ich da kein Experte und wahrscheinlich wird man auch dann irgendwie sagen, ja, macht nichts, so stark sind die Erschütterungen nicht oder wie auch, keine Ahnung. Aber aus der gefühlten Erfahrung auch von vielen Leuten, die ja jetzt schon in Menzeln und Umfeld wohnen, weiß man, es ist nicht so, dass heutzutage die Sprengungen so modern sind, dass das Geschirr nicht mehr scheppert. Das scheppert immer noch.
So wie ich es heute weiß. Es wird den Unternehmen nicht vorgeschrieben, wie viel Sprengstoff sie verwenden können. Das heißt also, ob ich jetzt eine 30 Meter tiefe Bohrung mache, 10 Meter tiefe oder 15 Meter tiefe, hat natürlich eine ganz große Entscheidung auf die Sprengkraft, die da unten entsteht. Das lässt dann wahrscheinlich auch Rückschlüsse zu auf die Erschütterung, die von dieser Sprengung ausgeht. Wenn man also in den Social Media guckt oder sich mit den Leuten unterhält, die jetzt im Bereich zum Beispiel sogar der Stadt Xanten wohnen, dass die Erschütterungen immer stärker werden und dass die Sprenggeräusche immer lauter werden, dann muss man sich sicherlich darüber auch Gedanken machen. Ich meine, wenn man darüber spricht, dass man da eine halbe Tonne Sprengstoff zur Explosion bringt, um dann so eine 20 Meter hohe Wand wegzublasen, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das notwendig oder kann man das auch in kleineren Schritten? Und das müsste eigentlich irgendwo auch begrenzt werden, aber leider wird das nicht begrenzt oder bis heute ist es nicht begrenzt worden. Das heißt also, müsste man Einsprüche gegen einlegen, zum Beispiel. Ja, da sind wir schon mal eine ganze Ecke weiter. Also Sie sagen auch heute, wir brauchen hier mehr Transparenz. Wir brauchen in allen Fällen mehr Transparenz. Vor allen Dingen müssen wir an dieser Stelle oder möchte ich an dieser Stelle auch mal die Bevölkerung aufrufen, auch in Ihrem Sinne die Bevölkerung aufrufen, sich doch bitte zu melden, wenn Sie Bergschäden haben. Es reicht nicht aus, sich nur an das Unternehmen zu wenden. Oder wie sehen Sie das?
Definitiv, weil ich glaube, von den ganzen Dingen, die wir ja da hören, mit, ich sag mal, dass man morgens aufwacht und auf einmal seinen Nachbarn per Handschlag begrüßen kann oder irgendwelche Fernseher nicht mehr da hängen, wo sie mal gehangen haben, weil da irgendwie dann so ein Riss ist oder irgendwelche Bodenplatten sich verändern und man irgendwie eine Stufe in den Garten hat, die am Morgen davor noch nicht da war. Davon brauchen wir ja die Bilder, auch die Bilder in der Zeitung, damit auch mal begriffen wird. Weil ich glaube, ganz viele der Dinge sind entweder nicht da in der Sichtbarkeit oder sind dann halt auch so abstrakt. Ne? Also ich glaube, die großen Schäden, die wir ja haben, die jetzt ja auch in Richtung, ich sag mal, wo dann auch immer im Hochwasserschutz nachgebessert werden muss oder Wasser weiter abgepumpt werden muss oder wenn über, ich sag mal, hunderte von Metern eine Straße auf einmal so ein bisschen wellig ist und sich dann irgendwie anders fährt, das ist ja, man erlebt das, aber abstrakt, ne? Und ich glaube, da braucht es schon die Bilder, damit da auch ein bisschen mehr Druck kommt, ne? Und da kann ich auch wirklich nur zu appellieren, sich zu melden, das offen zu machen und keine Scheu davor zu haben, weil einen Nachteil gibt es da erstmal nicht.
Die Problematik, die man beim Salzbergbau hat, ist tatsächlich, und das spielt den Salzbergbaubetreibern in die Karten, dass sich alles nur sehr, sehr langsam und über einer sehr, sehr langen Zeitachse abspielt. Wenn ich heute ein Loch irgendwo habe, wo Kies rausgewonnen wird und ich weiß, dass nach 5 Jahren ein Riesensee entsteht, den man nicht mehr zukippen kann, dann gehe ich natürlich auf die Barrikaden. Der stört mich. Ja, da kann ich kein Haus mehr bauen, da kann ich gar nichts mehr machen. Hier sackt alles nur ganz gemächlich ab. Und irgendwann wird dann hier unten unter uns das Wasser abgepumpt. Und solange wie der Strom da ist und solange wie die Pumpen laufen, habe ich keine Probleme. Laufen sie nicht mehr, dann muss ich mir ein Boot anschaffen oder eine Klappe im Dach machen, um da mit meinem Bötchen rauszufahren. Dann ist eben halt das Problem hier und dann wird eben das Wasser auch nie mehr abgepumpt werden hier. Das ist der nächste Punkt, der da zum Tragen kommt. Was passiert mit meinem Eigentum? Ich habe hier ja nicht nur, dass ich den Bergbau habe. Man kann jetzt sagen, ja gut, du hast ja hier gebaut, du wusstest ja, dass Bergbau da ist. Das ist natürlich ein Argument, was man machen kann. Aber auf der anderen Seite, der Wert meines Hauses wird hier ganz entscheidend beeinflusst, nämlich negativ beeinflusst. Wie kann man das von Seiten der Politik regeln? Kann man da auch irgendwelche Dinge ansprechen?
Da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt überfragt, wo da die Kompensation ist. Aber man muss ja bei den ganzen Themen sehen, und ich meine, sind wir uns ja auch einig, ist ja auch der Ansatz der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten, ohne Salzbergbau geht es nun mal auch nicht. Ne? Und ich meine, das kennen wir auch aus anderen Rohstoffabbauten. Wir brauchen nun mal diese Rohstoffe. Und dafür, vielleicht jetzt nicht zu groß setzen, ist auch immer schwer dann, ich sag mal, für den Einzelnen, der dann betroffen ist. Aber natürlich gibt es dann da auch eine gesellschaftliche Herausforderung, die damit verbunden ist, die wir tragen müssen. Aber die müssen wir dann tatsächlich auch alle tragen. Und ich sag mal, da sind wir ja auch bei dem Thema Ewigkeitskosten und auch dann natürlich die individuellen Schäden, die da entstehen. Am Ende trägt es immer der Steuerzahler. So, kann auch so sein, in gewissen Dingen, weil der Steuerzahler ja auch, ich sag jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, dadurch, dass bei dem einen dann, ich sag mal, der Riss in der Wand entsteht oder das Haus irgendwie absackt, hat der ja auch dann die Rohstoffsicherheit gehabt in ganz vielen anderen Produkten oder vielleicht auch einen günstigeren Preis bei vielen Dingen, weil wir diese Sachen nicht importieren müssen. Aber genauso gut, denke ich, ist dem der Verantwortung, die der Staat dann da hat, zu kompensieren, auch noch die Verantwortung der Unternehmen zu sehen. Und ich weiß nicht, ob da nicht auch noch Luft ist bei der Wirtschaftlichkeit, bei der Marge, die da entsteht, um entweder durch eine Stiftung, einen Fonds, solche Dinge dann auch zu unterstützen und dann da entsprechend einzuspringen, wenn da Dinge entstehen, die durch den Salzbergbau verursacht worden sind.
Ja, mit diesen Worten können wir nun Schluss machen. Ich darf Ihnen, Herr van Beek, recht herzlich danken dafür, dass Sie mir heute Rede und Antwort gestanden haben. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich einsetzen für die Menschen hier am Niederrhein und dass Sie sich eventuell dann auch dafür im Landtag einsetzen wollen. Ich wünsche Ihnen zu Ihrem Wahlkampf alles, alles Gute. Nochmals herzlichen Dank.
Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Alle diese Informationen, die Sie jetzt gerade gehört haben, können Sie auch abrufen unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Ich sage Tschüsskes und auf Wiederhören. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Monat wieder, zur gleichen Zeit, immer am zweiten Freitag im Monat, um die gleiche Uhrzeit, 20:04 Uhr. Tschüsskes und auf Wiederhören.